Ja, hallo und herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Mein Name ist Michael und ich habe heute zu Gast die FDP-Politikerin Katja Suding. Katja Suding ist eine besondere Politikerin. Warum? Unter anderem, weil sie es geschafft hat, als Quereinsteigerin ihre Partei, die FDP, in Hamburg aus dem Tal der Tränen direkt wieder nach oben zu führen. Katja Suding hat heute schon angekündigt, dass sie nicht mehr antreten wird für die nächste Bundestagswahl. Sie sitzt nämlich aktuell im Deutschen Bundestag in Berlin. Mit Katja Suding rede ich darüber, wie funktioniert Politik innerhalb der Partei, aber wie funktioniert auch beispielsweise die Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg. Sehr spannend war, dass Frau Suding auch Eintritt für andere Politiker bzw. Politiker anderer Parteien. Sie macht sich insgesamt sehr stark für diese Berufsgruppe. Es ist super spannend, aus ihrer Perspektive zu erfahren, wie die Arbeit dieser Politiker funktioniert und wie anstrengend das teilweise auch ist. Hört doch mal rein. Es gibt viele neue Erkenntnisse und es ist wirklich spannend. Viel Spaß beim Hören. Ja, herzlich willkommen zum Macht was Podcast heute mal wieder. Heute geht es mal wieder um das Thema Politik und ich freue mich, Katja Suding begrüßen zu dürfen. Katja, schön, dass du dabei bist. Und für die Hörer, die überraschenderweise noch nicht von dir gehört haben oder nicht wissen, wer du bist, magst du kurz mal dich persönlich vorstellen?
Ja, guten Tag erstmal, lieber Michael. Ich freue mich, dass wir das hier heute machen zusammen. Und ja, mein Name ist Katja Suding. Ich bin Mitglied des Deutschen Bundestages in der FDP-Fraktion, dort auch stellvertretende Fraktionsvorsitzende, bin außerdem stellvertretende Parteivorsitzende und hier im Hamburger Landesverband die Landesvorsitzende.
Die Hamburger Chefin sozusagen der FDP-Leute hier. Vielleicht gehen wir da gleich später nochmal drauf ein. Hamburg und FDP ist ja eine ganz besondere Konstellation, die es da gibt. Aber was ich ganz spannend finde, ist, dass im Gegensatz zu den anderen Politikern, die ich bisher so in meinem Podcast hatte, bist du ja gar nicht sozusagen vom Start weg Berufspolitikerin gewesen, sondern du hast ja auch so ein ganz normales Leben vorher gehabt und hast dich dann irgendwann entschieden, du müsstest doch Politik machen. Magst du kurz sagen, was du vorher gemacht hast und wie du dann dazu gekommen bist, doch nochmal in dieses Haifischbecken zu springen?
Klar, gerne. Aber vorweg, das sind eine Menge Kollegen, die vorher ein ganz normales Leben hatten. Ich würde sogar sagen, der überwiegende Teil meiner Kollegen aus dem Deutschen Bundestag ist nicht direkt nach dem Studium oder schon während des Studiums in den Deutschen Bundestag eingezogen, sondern eine ganze Menge haben natürlich ein Leben außerhalb der Politik gehabt und viele kehren ja auch dahin zurück. Ja, und bei mir war es so, ich habe nach dem Studium in Münster in Hamburg erstmal ein, zwei festangestellte berufliche Stationen gehabt im Marketingbereich, bei einem Internet-Startup damals 99 zur ersten Dotcom-Blase. Bin dann eine Zeit lang auch im Otto-Versand gewesen und habe mich dann aber mit Geburt meines ersten Sohnes, später kam dann der zweite, selbstständig gemacht als freiberufliche Kommunikationsberaterin. Habe da für Agenturen gearbeitet, auch für Kunden direkt und habe das ja auch knapp 10 Jahre gemacht und bin dann schon während der Zeit in die FDP eingetreten, habe mich da ehrenamtlich sehr stark engagiert und so richtig los ging es aber erst, als in Hamburg Ende 2010 die schwarz-grüne Koalition platzte, es vorgezogene Neuwahlen gab. Wir also ganz, ganz wenig Zeit hatten, uns personell und auch inhaltlich aufzustellen als Landesverband. Wir waren schon 2 Legislaturperioden nicht mehr in der Bürgerschaft vertreten hier in unserem Landesparlament. Ja, und es hat sich dann so ergeben, ich wurde gebeten, die Spitzenkandidatur zu machen, hatte da auch richtig Lust zu, habe das dann auch gemacht und es hat dann auch funktioniert. Und nach einem kurzen, heftigen Wahlkampf waren wir dann zurück in der Bürgerschaft und ich wurde Fraktionsvorsitzende und damit Berufspolitikerin.
Wenn man in Hamburg in der Fraktion einer Partei sitzt oder anders im Stadtparlament, wenn man überhaupt im Stadtparlament ist, ich dachte, das wäre eigentlich so eine Art Feierabendparlament. Da ist man dann doch schon dann macht man das vollberuflich oder?
Als Fraktionsvorsitzende ja, weil man da auch noch andere Aufgaben hat, aber als Abgeordneter ist man in der Regel noch berufstätig. Die Diäten, die da gezahlt werden, die reichen auch kaum für ein Leben. Also das ist schon so angelegt, dass die Abgeordneten nebenher noch einem normalen Beruf nachgehen, wobei ich auch festgestellt habe in meiner Zeit dort, dass das zunehmend schwieriger wird, das Mandat tatsächlich mit einem Job zu verbinden. Also da sind die Aufgaben auch mehr geworden und auch für einen, sag ich jetzt mal, normalen Abgeordneten ohne Führungsfunktionen in einer Fraktion ist es kaum zu leisten, wirklich die Aufgaben wahrzunehmen. Die Parlamentarier sind ja dafür, deine Regierung zu kontrollieren. Ja. Und das bedeutet eben auch, dass man sich da wirklich reinknien muss. Und das ist nicht ganz einfach und das zerreißt auch viele.
Ja, ich meine, dass sogar in Hamburg jetzt diskutiert wird, ob man nicht aus diesem, in Anführungsstrichen, Feierabendparlament dann auch ein echtes Vollzeit.
Ja, das wird schon seit Jahren diskutiert und da gibt es auch für und wider. Ich meine, das ist natürlich auch eine prinzipiell gute Sache, wenn man als Abgeordneter durch eine normale Tätigkeit vielleicht noch ein Stück weit mehr im normalen Leben verhaftet ist. Auf der anderen Seite sehe ich es auch so, auch durch meine Erfahrung jetzt seit 10 Jahren als Berufspolitikerin, dass das nicht notwendigerweise bedeutet, dass man den Kontakt zum Leben verliert. Ja. Also das würde ich jetzt für mich einfach mal nicht behaupten, dass das so ist. Deswegen geht das auch durchaus Vollzeit als Politikerin tätig zu sein und trotzdem irgendwie zu wissen, was noch passiert.
Okay. Ja, aber all das hast du dir wahrscheinlich noch nicht gedacht, als du damals angefangen hast mit der Politik. Du hast ja quasi nebenberuflich angefangen. Dein erstes Engagement, also 2010, wurdest du dann Berufspolitikerin, aber davor... Anfang 2011. Und generell mit der Politik angefangen hast du dann irgendwie 2005, 2006?
2007, glaube ich, bin ich in die Partei eingetreten.
Ja, ja. Das heißt, du warst 2007, da warst du ja schon, sozusagen, du warst vollberufstätig, du warst...
Vielleicht war es auch 2006. Ich war 30 Jahre alt jedenfalls. Ja. Nee, 2006 muss es gewesen sein. Ja.
Okay. Mit 30, da ist man dann, das ist dann ja keine Entscheidung mehr, die man so leichtfertig macht. Und du hast dir dann die FDP ausgewählt. Jetzt gibt es ja irgendwie die FDP polarisiert ja auch schon so ein Stück weit. Magst du sagen, warum gerade die FDP und vielleicht fast noch wichtiger, was sind so die Entscheidungskriterien, an denen man sich entlang hangelt, die wahrscheinlich dann auch jeder für sich subjektiv bewerten muss, ein Stück weit?
Ja, der Weg in die Politik ist vielleicht sicherlich für jeden, der den Weg geht, ein anderer. Für mich war immer klar, wenn ich mich politisch engagiere, dass es die FDP wird. Ich habe auch schon früh FDP gewählt, seitdem ich eigentlich denken kann, seitdem ich wählen kann. Für mich ist das einfach eine Partei, die mich dabei unterstützt, meinen eigenen Weg zu gehen, die mir die Freiräume auch schafft, so zu leben, wie ich leben möchte, die mir aber auf der anderen Seite auch die notwendige Unterstützung gibt. Also für die FDP ist ja beispielsweise das Thema Bildung ein ganz zentrales. Das ist auch das, was ich in der Bundestagsfraktion hauptsächlich mache. Durch eine gute Bildung hat jeder Mensch eben die Möglichkeit, eigene Ziele zu verwirklichen, Träume zu verwirklichen, eigenen Weg zu gehen. Das ist also zentral, um überhaupt laufen zu lernen, einen eigenen Weg zu gehen. Und das Gleiche gilt natürlich auch im Wirtschaftsleben. Wir brauchen da keinen Staat, der bis ins Kleinste vorschreibt, wie ich mein Unternehmen zu führen habe. Wir brauchen einen Staat, der stark ist, wenn es um das Thema Bildung geht. Wir brauchen einen starken Staat, wenn es um das Thema Infrastruktur geht. Und damit meine ich nicht nur Straßen, Brücken und Schienen, sondern eben auch die digitale Infrastruktur. Wir brauchen einen Staat, der gut ist in der Sicherheit, was Polizei und Geheimdienste angeht, der also Sicherheit bietet für die Menschen. Da brauchen wir einen Staat, der handlungsfähig ist. Auf der anderen Seite wäre es gut, wenn man die Menschen möglichst mal machen lässt, weil ich einfach der Überzeugung bin, dass Menschen, denen man etwas zutraut die dann auch verantwortlich handeln, dass die für eine Gesellschaft sehr viel mehr rausholen können, als wenn man von oben, aus welchem Parlament auch immer, zu viel reglementiert und die Menschen im Prinzip auch dann lähmt. Hm. Da passiert dann auch einfach nichts mehr in einer Gesellschaft.
Das sind ja so Themen, die wahrscheinlich würden die sogar auch die eine oder andere Partei würde das für sich unterschreiben, weil das so generell durchaus sinnvoll ist, Freiheiten geben, die Person zu stärken. Es gibt dann andere, die sagen, wir müssen noch mal stärker den Fokus zum Beispiel auf das Soziale richten oder auf andere Werte. Letztendlich ist das aber ja ein Thema, wo man sagt, das ist so ein, die kann man sehr stark auch subjektiv bewerten. Auch jeder für sich selbst kann entscheiden, welche Themen einem am Ende wichtig sind. Was ich mich aber oft...
Darf ich da noch mal ganz kurz einhaken? Weil du das gerade also als Gegensatz in der Frage formuliert hast, dass das den Menschen etwas zutrauen, ihnen die Verantwortung geben, vielleicht im Kontrast steht zum Sozialen. Ich finde das überhaupt nicht. Ich finde, dass beispielsweise gute Kindergärten, gute Schulen, gute Hochschulen die beste Sozialpolitik ist, die man überhaupt nur machen kann. Also die Menschen in die Lage zu versetzen, ihren eigenen Lebensunterhalt zu verdienen, eigene Wege zu gehen, das ist doch das Sozialste, was es gibt. Was ist sozial daran, wenn ich das versäume und später mich um die Höhe der Transferleistungen streite? Das ist doch nicht, was Menschen wollen. Die Menschen wollen doch nicht dauerhaft alimentiert werden, sondern sie wollen auf eigenen Füßen stehen. Und das muss ich doch ermöglichen. Ja. Da muss ich doch alle Hürden aus dem Weg räumen, die das möglich machen. Deswegen finde ich, dass das, wie wir die Welt sehen, überhaupt nichts mit nicht sozial zu tun, sondern ganz im Gegenteil.
Ja, ehrlicherweise, es war auch tatsächlich nicht so gemeint in der Formulierung. Ich kann aber verstehen, dass du es gerade so verstanden hast. Ein ganz kurzer Exkurs, bevor wir nochmal auf die Parteienwahl dann kommen. Du hast gerade Bildung und auch Kindergärten und ja, Kleinkindbetreuung angesprochen. Ehrlicherweise, ich frage mich ja immer, warum bieten wir nicht von Staatsseite eine komplette Kinderbetreuung an für alle Kinder von, weiß ich nicht, 0 bis 14 Jahren, von morgens um 6 bis abends um 9 Uhr, sodass die Eltern komplett entscheiden können, wann sie wo arbeiten und ihre Kinder in eine Betreuung in Anführungsstrichen geben können. Ich glaube immer, so viel Geld kann es doch nicht kosten. Und dann hätten wir einerseits Freiheit und wir hätten einen Zugriff auf extrem viel, ja insbesondere auch, ich nenne es mal weibliche Arbeitskräfteressource sozusagen, die heute gar nicht zur Verfügung steht für den Arbeitsmarkt. Warum tut sich die Politik damit so schwer, diese Rahmenbedingungen zu setzen?
Ja, da gibt es natürlich viele Gründe, aber im Prinzip gebe ich dir recht. Es wäre sogar gut, wenn wir punktuell auch auf 24-Stunden-Kitas beispielsweise hätten. Das heißt natürlich überhaupt nicht, dass die Kinder da 24 Stunden in der Kita verbringen. Das ist vielleicht auch das, was den einen oder anderen abschreckt, sich dafür einzusetzen. Aber das bedeutet ja nichts anderes, als dass die Eltern die Flexibilität haben, wenn beispielsweise Frühschichten, Abendschichten oder auch Nachtschichten gearbeitet werden müssen. Das sind ziemlich viele Menschen in unserem Land, die das tun. Dass die eben auch die Möglichkeit haben, ihre Kinder gut und sicher betreut zu wissen. Also davon bräuchten wir viel mehr und auch mehr Flexibilität, was die Randzeiten angeht, in den frühen Morgenstunden oder auch später, weil ja jede Krankenschwester, Ärzte, wer auch immer, brauchen diese Art von Flexibilität und die bieten wir im Moment nicht ausreichend. Ja. Und das setzt sich natürlich auch fort, wenn die Kinder dann in die Grundschule gehen. Da geht man jetzt ja auch erste Schritte hin zu mehr Betreuung und mehr garantierter Betreuung auch an den Nachmittagen, sodass eine Berufstätigkeit möglich ist in Kombination mit einer wirklich hervorragenden Betreuung der Kinder.
Ja, aber wäre es dann da nicht Zeit, die Handbremse mal loszumachen? Weil wir sehen ja, wenn der Schuh drückt, also in Zeiten der Corona-Krise wird ja viel Geld tatsächlich auch von Staatsseite zur Verfügung gestellt. Aber in den letzten 10 Jahren ist zumindest mal aus Perspektive der Mütter relativ wenig passiert im Bereich der Kinderbetreuung.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das schon sehr, sehr viel passiert ist. Dass also die Kitas sind ja extrem ausgebaut worden, aber es reicht eben noch nicht. Wir haben, das ist unterschiedlich von Bundesland, teilweise auch von Stadt zu Stadt. Es gibt eben Städte, Berlin gehört zum Beispiel dazu, in Hamburg ist es deutlich besser, wo die Nachfrage nach Kita-Plätzen viel, viel größer ist als das Angebot. Da muss natürlich nachgearbeitet werden. Es gibt natürlich ein paar limitierende Faktoren, das muss man einfach wissen. Das ist nicht allein nur die finanzielle Situation. Da haben wir ja gerade auch in den letzten Monaten gesehen, was da auch während Corona möglich ist. Ja. Gerade aber auch im Kita-Bereich und auch im Betreuungsbereich für die Grundschüler haben wir ein eklatantes Nachwuchsproblem. Also wir haben nicht genügend Erzieherinnen und Erzieher. Und da muss viel mehr angesetzt werden, wie wir es schaffen, den Erzieherberuf attraktiver zu machen. Das ist bisher immer noch ein Beruf, wo ich sehr lange Ausbildungszeiten habe, lange zur Schule gehen muss, wo ich nicht bezahlt werde. Das muss man erstmal überbrücken, die 4-5 Jahre, die so eine Ausbildung dauert. Dann ist auch die Bezahlung und sind auch die Aufstiegsperspektiven dann im Beruf nicht so besonders. Und das muss sich eben ändern. Wir müssen gerade ja die Berufe, und dazu gehört auch der Lehrerberuf, wo unsere Kleinsten, unser Wichtigstes, was wir haben, ihnen anvertraut wird, die müssen aufgewertet werden und durch mehr Anerkennung, und das heißt auch durch finanzielle Anerkennung.
Ja, ja. Okay. Mir hat mal ein ehemaliger Kanzlerkandidat gesagt, mit Bildungspolitik kann man Wahlen verlieren, aber man gewinnt damit keine. das fand ich ganz spannend und ja.
Die würde ich ja widersprechen. Also, also hier in Hamburg hat die Bildungspolitik durchaus schon Wahlen entschieden und wir wissen auch aus jeder Nachwahlbefragung, dass das Thema Bildung für unsere Wähler oft ein ausschlaggebender Grund gewesen ist, uns zu wählen.
Okay, das ist doch super. Dann setzen wir darauf, dass da auch in den nächsten Jahren noch eine ganze Menge mehr passiert. Und kommen nochmal zurück auf die Wahl der Partei. Für dich war das die FDP. Du hast die inhaltlichen Gründe geschildert. Was viele Leute ja aber auch sich fragen, ist, wenn ich in so eine Partei eintrete, dann ist das schon auch irgendwie wahrscheinlich sinnvoll und macht vielleicht auch Spaß, wenn man so auf der lokalen oder regionalen Ebene arbeitet. Aber viele gucken ja auch drauf und sagen, Mensch, eigentlich will ich ja dann auch so am ganz großen Rad drehen. Wie viel oder wie wichtig waren bei der Entscheidung so die Themen, neben den Inhalten, welche Kollegen hat man da, mit denen man zu tun hat? Und wie sind eigentlich auch so die Karrierechancen in so einer Partei? Hat das bei dir eine Rolle gespielt?
Nein, für mich hat das überhaupt keine Rolle gespielt. Also A, bevor ich in die Partei eingetreten bin, hatte ich ja keine Ahnung, auf wen ich treffe und wie sich die eine Zusammenarbeit gestalten würde. Für mich wäre keine andere Partei in Frage gekommen. Ja. Also hätte es nicht die FDP gegeben, hätte ich eine liberale Partei entweder gründen müssen oder ich wäre einfach nicht in die Politik gegangen. Und auch über Karrierechancen habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht, weil ich ja überhaupt keine Karriere als Politikerin angestrebt habe, also ganz und gar nicht.
Ja, okay. Das heißt, letztendlich, du hattest ja vorhin gesagt, du wurdest gefragt dann auch, ob du die Spitzenkandidatur für die Hamburger FDP machen möchtest 2010, als Schwarz-Grün hier geplatzt ist. Dann hast du doch aber wahrscheinlich gesagt, okay, wenn ich das mache, dann will ich aber auch da gewinnen. Und
ja, natürlich. Ja. So, und das war natürlich auch nicht nur so, dass ich erst drauf gekommen bin, als man mich fragte. Also ich hatte mir natürlich in dem Moment, als die Koalition platzte, auch meine Gedanken darüber gemacht, was ich beitragen kann. Und das kam dann alles zusammen. Das lief ja auch im Prinzip über wenige Stunden oder Tage, dass von der Entscheidung darüber, dass es plötzliche oder schnelle Neuwahlen geben würde, bis hin zu einer Nominierung als Spitzenkandidatin, da war echt wenig Zeit. Also da brauchte man nicht viel überlegen. Es war für mich dann aber klar, dass ich es mache. Und es war für mich dann aber auch klar, dass ich das dann noch schaffen will und dass ich mir dann auch vorbehalte, meinen Weg da zu gehen und meine eigenen Schwerpunkte zu setzen. Ich war damals ja keine erfahrene Wahlkämpferin. Ich war relativ neu in der Partei, war irgendwie seit noch nicht mal 4 Jahren dabei. Hatte noch nie so einen Wahlkampf eigenverantwortlich gemacht, hatte aber eine Idee, wie es gehen könnte. Ja. Und habe das dann ja auch umgesetzt und es hat auch funktioniert.
Und wie war das dann, als du warst dann Spitzenkandidatin, musstest dich so ein bisschen, wie man sagt, eingrooven mit dem Team wahrscheinlich um dich herum.
Das musste erstmal gefunden werden, es war ja keins da.
Es war keins da, okay. Wir sehen, der FDP ging das 2010 und davor nicht so richtig, richtig gut in Hamburg. Aber du hast das dann ja geregelt, wie man so schön sagt. Ihr seid in die Bürgerschaft eingezogen und das waren dann so quasi deine ersten Schritte auf der Politikerkarriereleiter sozusagen. Mhm. Wie hat sich das für dich angefühlt aus der Wirtschaft in die Politik zu wechseln? Musstest du dich komplett umstellen, auch so von der Denke her gegebenenfalls, von der Kommunikation her? Oder hast du einfach weitergemacht, wie vorher auch und hast der Politik sozusagen deinen Stil so ein bisschen aufgedrückt?
Ja, das war schon ein Riesenbruch in meinem Leben. Also ich wusste natürlich schon, wie Parteien funktionieren. Ich hatte ja schon eine ganze Zeit lang in der FDP mitgearbeitet in Hamburg und kannte die Strukturen und wusste auch ein Stück weit, worauf ich mich einlasse. Was ich überhaupt nicht kannte, war die Arbeit im Parlament.
Ja.
Das ist ja mein erstes Mandat, was ich im Februar 2011 errungen habe. Musste mich da komplett in die Arbeitsweisen und Strukturen einarbeiten, auch in einer ordentlichen Geschwindigkeit, also das war schon ziemlich intensiv und ziemlich tough am Anfang. Für mich persönlich war das auch eine ziemlich krasse Zeit, weil ich das war der Moment, wo ich quasi von einem Leben in der, sage ich jetzt mal, Anonymität auf einmal ein Leben hatte, wo ich auf der Straße erkannt und angesprochen wurde und ich quasi jeden Tag irgendwo ein Mikrofon oder eine Kamera vor der Nase hatte, also auf einmal ein Leben in der Öffentlichkeit hatte. Und da habe ich doch Schwierigkeiten gehabt, mich daran zu gewöhnen. Und eigentlich habe ich mich daran bis heute nicht gewöhnt.
Ja. Wie ist das denn? Ich kann mich erinnern, dass wenn man durch Hamburg gefahren ist, da war ja schon auch die Stadt ein Stück weit zu plakatiert quasi mit deinem Gesicht. Ja? War das dann bist du morgens beim Bäcker angesprochen worden und eigentlich da dann von da an morgen den ganzen Tag über nicht mehr aus der Kommunikation sozusagen mit Dritten rausgekommen? Oder war es eher so, dass du gesagt hast, ich werde hier und da mal erkannt und ab und zu merke ich, dass Leute mich sehen irgendwie und wissen so ungefähr, wer ich bin, aber es war nicht so dicht.
Also im Wahlkampf ist man natürlich den ganzen Tag im Gespräch mit Menschen und heute so im Alltag, es gibt viele Leute, die mich erkennen, das spürt man auch, man sieht das irgendwo, aber es sind natürlich längst nicht alle, die einen ansprechen. Ja, also man ist da schon, auch wenn man im Restaurant sitzt, man kann da schon in Ruhe essen.
Ja.
Aber man weiß eben, man ist da nicht komplett unerkannt. So. Ja. Und das ist auch okay, da habe ich mich ein Stück weit auch dran gewöhnt, aber es ist eben schon noch ein anderes Leben und damals war es ein ziemlich großer Umbruch.
Ja, das heißt, die Leute kommen nicht permanent und wollen Selfies mit dir dann machen.
Im Wahlkampf ist das tatsächlich so, aber im täglichen Leben, da sind die Hamburger schon auch hanseatisch zurückhaltend. Also das gibt es mal, aber das ist eher wenig der Fall. Ja.
Und wie ist das eigentlich, wenn du in Hamburg so erfolgreich bist als Politikerin und dann, du bist ja jetzt auch in Berlin im Bundestag, aber wenn du jetzt meinetwegen durch München oder Stuttgart läufst, wirst du da auch erkannt oder beschränkt sich das eher so auf Hamburg und den norddeutschen Raum?
Also in Hamburg ist das sicherlich extremer, aber das ist auch in anderen Teilen Deutschlands so, dass ich da erkannt und angesprochen werde.
Ja. Okay. Das heißt, das Leben hat sich geändert, aber hauptsächlich dann auch gar nicht unbedingt so, wie du arbeitest, dass sich dein Arbeitsstil geändert hat, sondern es ist eher so, das Drumherum hat sich für dich stärker geändert und damit dein Leben verändert.
Ja, die Arbeit ist auch eine andere. Also der Job eines Politikers, gerade so wie ich das eben auch gemacht habe, damals als Fraktionsvorsitzende in der Bürgerschaft und jetzt auch als Bundestagsabgeordnete, der bringt schon gerne auch mal so 70, 80 Stunden Wochen mit sich. Und das ist etwas, was ich vorher nicht unbedingt hatte. Da hatte ich einen einigermaßen planbaren Feierabend. Und das ist doch ein bisschen abhanden gekommen jetzt durch Corona. Es ist wieder ein bisschen anders geworden, weil viele der abendlichen Veranstaltungen schlicht und einfach nicht stattfinden können. Da hat sich schon auch einiges verändert, was so den Tagesablauf angeht und was auch die Arbeitszeiten am Wochenende angeht. Man hat ja selten ein freies Wochenende als Politikerin. Man ist ja viel unterwegs an Veranstaltungen, sei es innerparteiliche Geschichten oder auch externe Geschichten. Also das ist schon eine ordentliche Schlagzahl, die man da dreht.
Ja. Das heißt, eines der... Ja, ich würde mal sagen, der Missverständnisse, was wir auch schon häufiger versucht haben, hier aufzuklären im Podcast, ist ja, Politiker irgendwie verdienen ganz gutes Geld und machen einen in Anführungsstrichen normalen Job. Am Ende des Tages, allein der zeitliche Aufwand ist, wenn man Politik richtig macht, deutlich höher als in einem normalen Job, oder?
Ja, also ich habe noch nie so viel gearbeitet wie zu meiner Zeit jetzt als Politikerin.
Ja. Und wenn du dir anguckst, du hast gerade gesagt, viele deiner Kollegen haben auch so einen Umstieg quasi hinter sich aus der Wirtschaft in die Politik. Wenn du das vergleichst, ich nenne sie mal die typischen Parteisoldaten, in Anführungsstrichen, die von der Jugendorganisation über das Kreisparlament, Bezirksparlament, Stadtparlament, was auch immer, bis in den Bundestag hoch sich gearbeitet haben, verglichen mit denen, die aus einer Wirtschaftsfunktion vielleicht dann direkt in so ein Stadtparlament gekommen sind oder direkt in den Bundestag. Gibt es da Unterschiede in der Arbeitsweise?
Es ist nicht so schwarz-weiß. Also selbst wenn Parteifreundinnen oder Freunde schon zu Jugendorganisationszeiten dabei waren, vielleicht schon als Teenager in die Partei eingetreten sind und dann auch die Karriere über die Kommunalpolitik gemacht haben, dann sind die ja trotzdem in der Regel in ihren Jobs gewesen. Also wer Kommunalpolitik macht, lebt davon nicht, sondern geht natürlich auch einen ganz normalen Weg. Und deswegen... sind das auch Kolleginnen und Kollegen, die in der Regel ihre Berufserfahrung gemacht haben. Also so schwarz-weiß ist das einfach schlicht und einfach nicht. Erst wenn man dann in einem Landesparlament ist und auch nicht alle, aber die meisten Landesparlamente sind ja Vollzeitparlamente oder im Bundestag schließt man ja dann jedenfalls temporär mit seiner bisherigen Berufstätigkeit erstmal ab. Aber davor, solange man ehrenamtlich oder auch kommunalpolitisch engagiert ist, muss man sich ja irgendwie ums Geld verdienen kümmern.
Muss ja auch mal ein Euro reinkommen, wie man so schön sagt.
Ja, bei den meisten ist das ja so.
Wenn du die Arbeit anguckst, du hast viel Kommunikation gemacht, bevor du Kommunikation und Marketing, bevor du in die Politik gegangen bist. Jetzt so ein bisschen das, ja, halt Politik. Man sagt ja auch immer, man ist richtig gut darin bei Themen, die einem auch Freude machen im Job. Würdest du sagen, in der Politik kann man auch Spaß haben, wirklich bei dem, was man da tut? Oder ist eher so dieser Satz, ich meine mal, dass einer der Altpolitiker gesagt hat, ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, was wir hier tun. Wie ist deine Perspektive darauf? Hast du Freude, wenn du morgens in den Bundestag gehst?
Also ich mache meinen Job schon gerne, das muss ich wirklich sagen. Ich empfinde das als auch nicht als normalen Job, den ich mache, sondern schon als eine große Aufgabe als gewählte Abgeordnete in Vertretung von über 80 Millionen Deutschen hier über wichtige Fragen, die ja auch den Alltag und das Leben vieler Menschen betreffen, entscheiden zu dürfen. Das ist schon, da habe ich auch großen Respekt vor und finde das unglaublich toll, dass ich das machen darf. Ja, es gibt da Dinge, die machen mir mehr Spaß als andere. Ich glaube, das ist wie in jedem Job so. Ich arbeite unglaublich gerne mit meinem Team im Bundestagsbüro an konkreten Initiativen, an konkreten Vorschlägen, die wir machen. Ich habe es immer extrem genossen, wenn wir, und das war in Hamburg der Fall, das war auch jetzt kürzlich im Bundestag der Fall, an Verfassungsänderungen bzw. Grundgesetzänderungen auf Bundesebene mitarbeiten konnte, weil die entsprechenden Mehrheiten der Regierungskoalition eben dafür nicht ausreichend. Für eine Verfassungs- bzw. Grundgesetzänderung ist ja eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Und das sind schon tolle Sachen, wenn man auch aus der Opposition heraus etwas bewirken kann. Und zuletzt die Grundgesetzänderung 2018, da habe ich noch für uns mitverhandelt, was das Thema Bildung angeht. Also ich wünsche mir da eine etwas weitergehende Modernisierung des Bildungsföderalismus. Und da haben wir ein bisschen was auf den Weg gebracht in Verhandlungen mit den Regierungsfraktionen von SPD und CDU. Und das hat schon echt Spaß gemacht.
Ja, okay. Wenn du hast gerade die Arbeit aus der Opposition heraus angesprochen. Was sich ja auch viele Leute fragen ist, Mensch, da gibt es jetzt so eine, die Regierungsfraktionen sozusagen, die, wenn die sich einig sind, dann können die ja im Prinzip die Gesetze durchbringen, es sei denn, eine mehr als die absolute Mehrheit ist gefordert, aber die allermeisten Sachen können die ja beschließen. Und als Opposition kämpft man dann sozusagen hinten raus, auch gehört zu werden. Was Oppositionspolitiker in diesem Podcast mal gesagt haben, ist, dass auch wichtig ist, dann quasi über die Medien sozusagen Aufmerksamkeit zu generieren für die Themen und damit dann Druck auszuüben auf die Regierungsparteien. Würdest du das auch so sehen?
Ja, es ist ja Aufgabe, und das steht ja sogar im Grundgesetz, die Aufgabe der Opposition ist es ja, die Regierung zu kontrollieren und alternative Vorschläge zu machen. Und deswegen ist Opposition aus meiner Sicht auch nicht Mist, wie mal jemand gesagt hat, sondern ist eine ganz, ganz zentrale und wichtige Aufgabe in einer Demokratie und die man auch gar nicht ernst genug nehmen kann. Und ja, diese alternativen Vorschläge und die Bewertung des Regierungshandels, die bringen wir ein. Und in einer Mediendemokratie, in der wir leben, geht das natürlich nur über die Massenmedien. Deswegen, wenn ich also mich bemerkbar machen will, wenn die Menschen auch wissen sollen, und das sollen sie ja, was eben auch an Tönen aus der Opposition kommt, dann geht das nur über die Medien. Ja, deswegen spielen die natürlich für uns eine ganz, ganz zentrale Rolle. Also die Aufmerksamkeit in den Medien, die ist immer extrem begrenzt, ist für uns super wichtig. Und das ist auch ein großer Bestandteil unserer Arbeit, eben mit Journalisten und Journalistinnen zu sprechen, um über die Medien eben mit den Menschen in Dialog zu treten. Das ist zentral.
Ja, und ein anderer wichtiger Punkt ist, wenn man als Oppositionspolitikerin im Bundestag, dann hat man doch ab und zu auch mal so eine Situation, wo quasi in den Landesparlamenten die eigene Partei mitregiert, also Regierungspartei ist, und man im Bund aber Opposition ist. Ich glaube, viele von unseren Hörern, für viele unserer Hörer ist sowas vielleicht eine etwas konfuse Situation. Wie verhält man sich? Es gibt ein Gesetzesvorhaben, das wird eingebracht. Die Landesparlamente oder die Landesregierung müssen da ja dann über den Bundesrat sozusagen Zustimmung signalisieren. Und in so einer Situation, man selbst als Bundestagsfraktion ist gegen dieses Gesetz. Die Partei oder die Landesverbände, die aber in Regierung mitmachen, die sagen dann im Zweifel im Bundesrat, aber ja, okay, wir stimmen dazu. Ich habe jetzt vielleicht nicht so richtig gut erklärt, aber ich hoffe, die Hörer können mir folgen.
Ja, aber die Fälle gibt es natürlich.
Was bedeutet das dann für dich als Oppositionspolitikerin im Bundestag? Dann denkst du dir, da in, weiß ich nicht, wo die FDP, in Kiel zum Beispiel, da regiert die FDP mit. Und warum haben die jetzt mit positiv gestimmt? Das wollten wir doch eigentlich nicht.
Also es ist natürlich so, dass wir da im Gespräch sind. Wir als Bundestagsfraktion sind natürlich mit unseren Beteiligungen an den Landesregierungen, das sind ja derzeit drei, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, wo wir in Regierungsverantwortung mit sind. Wir sind natürlich da im ganz, ganz engen Gespräch. Aber ich kann mal ein ganz konkretes Beispiel nennen. Wir haben vor 2 Wochen im Bundestag, das war ja auch unter großer medialer Bedeutung, das 3. Infektionsschutzgesetz verabschiedet. Da geht es um, ja, wie gehe ich mit Corona um, wer darf da was, welche Maßnahmenkataloge können wie erlassen werden. Da haben wir als Bundestagsfraktion geschlossen dagegen gestimmt. Das ist ein zustimmungspflichtiges Gesetz gewesen. Das heißt, der Bundesrat, in dem ja die Landesregierungen sitzen, muss auch zustimmen.
Ja.
Die haben in einer Sondersitzung direkt 2 Stunden nach uns getagt. Es musste damals sehr, sehr schnell gehen. Und da ist es so, dass die Länder, an denen wir beteiligt sind, sich zu diesem Gesetz enthalten haben. Was bedeutet, dass unsere Vertreter in den Landesregierungen ihr Veto eingelegt haben. Und wenn es da in einer Koalition unterschiedliche Auffassungen bezüglich einer Abstimmung, eines Abstimmungsverhaltens gibt, dann wird sich in der Regel enthalten. So, das ist der normale Weg. Und das haben wir da eben auch durchgesetzt. Also da haben wir es eben auch geschafft, über den Bundesrat eine einheitliche Linie zu fahren. Aber das gelingt auch nicht immer. Also man kann das auch gut im Bereich der Bildung sehen. Da nehme ich jetzt mal eine andere Partei. Wenn es um das Thema Bildungsföderalismus geht, ist ja auch ein sehr aufgeladenes, emotionales Thema. Da ist beispielsweise die grüne Bundestagsfraktion komplett mit uns einer Meinung. Also uns geht es darum, auch den Bund stärker in die Verantwortung zu nehmen, was bildungspolitische Themen angeht. Während aber ein Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, das komplett anders sieht und er da weiterhin eine so zentrale Rolle der Länder sieht. Also da gibt es auch durchaus unterschiedliche Haltungen innerhalb der eigenen Parteien und da bemisst sich die Haltung oft daran, auf welcher Ebene man aktiv, ob es die Landesebene ist oder die Bundesebene ist. Also das ist unterschiedlichst, wie da die Haltungen auch gelagert sind.
Ja. Kannst du verstehen, dass der Bürger manchmal denkt, guck mal, und jetzt auch parteienunabhängig, egal ob jetzt die Grünen oder die FDP oder SPD, wer auch immer, in der Bundestagsfraktion, da geht es in die eine Richtung, aber der Ministerpräsident oder der wie auch immer Regierungsmitglied auf Landesebene, die kommunizieren in die andere Richtung. Am Ende des Tages, es geht um den Föderalismus und beiden geht es eigentlich nur um die Macht. Also jetzt in deinem Beispiel, was du gesagt hast, der Kretschmann in Baden-Württemberg, das ist halt ein Landesthema, genauso wie der Söder das sagen würde oder die Frau Schwesig in Mecklenburg, die sagen würde, Mensch, das ist ein Landesthema Bildung, das wollen wir hier irgendwie weiter verankern auf der Ebene. Und ihr im Bundestag sagt, Mensch, lass doch mehr Kompetenzen nach oben ziehen sozusagen. Und am Ende entsteht vielleicht für den Bürger der Eindruck, es geht gar nicht um inhaltliche Themen, sondern es geht einfach nur noch darum, wer darf es eigentlich entscheiden. Ist das nachvollziehbar?
Ja, aber so ist es eben nicht. Also gerade auch im Bildungsbereich, da geht es ja nicht schlicht um die Frage, die Länder zu entmündigen, sondern das hat ja einen inhaltlichen Hintergrund. Also wenn ich beispielsweise über das Thema Digitalisierung in den Schulen spreche, digitale Bildung, dann macht es einfach aus inhaltlich fachlicher Sicht absolut Sinn, da auch dem Bund eine stärkere Rolle zu geben, um mehr Vergleichbarkeit zu schaffen. es geht, da muss einfach nicht, wie das vielleicht in der klassischen Bildung gewesen ist, an jeder Ländergrenze halt gemacht werden, sondern brauchen wir auch übergreifende Lösungen, wo sich der Bund einfach stärker einschalten sollte. Zudem bin ich auch fest davon überzeugt, dass wenn wir wirklich jedem Kind die gleichen Chancen geben wollen, und zwar unabhängig, aus welchem Elternhaus es kommt, dann soll das auch gelten, unabhängig vom Bundesland, aus dem ein Kind kommt. Und da gibt es eben noch unterschiedlichste Bildungssysteme, die auch unterschiedlich gut sind. Und das hat auch oft mit Finanzen zu tun. Und da wünsche ich mir einfach mehr Vergleichbarkeit und damit auch eine stärkere Rolle des Bundes, der dann auch moderierend eingreift und mehr Vergleichbarkeit unter den Bundesländern schafft.
Ja, absolut. Also da würde ich jetzt auch konform mitgehen. Die Wahrnehmung ist halt nur von außen, dass dann der jeweilige Landesministerpräsident dem vielleicht nicht folgt und vielleicht auch einfach nicht folgt, nicht weil er inhaltlich nicht konform mitgeht, sondern weil er die Kompetenz im Land hat.
Ja, das mag sicherlich auch ein Grund sein. Ich muss jetzt, bin jetzt weit davon entfernt, jetzt Partei für Herrn Kretschmann ergreifen zu müssen. Aber so einfach sich zu machen und sagen, da geht es nur um Macht und es geht nur darum, wer entscheidet. Also ich nehme die allerwenigsten meiner Kollegen auf und da schließe ich wirklich die aus den anderen Parteien und Fraktionen mit ein. Geht es schlicht und einfach um solche Fragen. Also das sind schon auch inhaltliche Motive, die dahinter stecken. Und man kann in einer Frage, wie soll der Bildungsföderalismus reformiert werden, wo soll es da hingehen? Man kann da inhaltlich unterschiedlicher Haltung sein und Positionen vertreten. Ich habe da meine ganz klare Position, aber ich kann auch gut akzeptieren, dass jemand anders eine andere vertritt, ohne dass ich das gleich so kommentieren muss und möchte, dass es da alleine um Machtfragen geht. Die spielen immer auch eine Rolle, sicherlich, aber so einfach kann man sich dann eben auch nicht machen.
Ja, das finde ich ehrlicherweise einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Im Prinzip, dass zur Demokratie gehört, dass man auch unterschiedlicher Meinung sein kann und diese Meinung von anderen dann auch nicht gut finden, aber akzeptieren muss, sollte.
Definitiv,
ja, klar. Das geht ja hier und da auch so ein Stück weit verloren, wenn man mal nach draußen schaut.
Ja, leider.
Letztendlich wäre dann ja auch dann sozusagen, wenn man andere Meinung akzeptieren kann, geht man vielleicht auch ein bisschen netter miteinander um, als das auch wiederum hier und da der Fall ist.
Richtig.
Aber genug meiner eigenen Meinung. Ich bin hier ja der Fragesteller. Wenn du deine Arbeit als Politikerin dir anschaust, du hast jetzt so ein paar Jahre durchaus ja schon hinter dir, gab es viele Sondersituationen, wo du sagen musst, okay, jetzt wird's, also es ist so im Durchschnitt schon relativ anstrengend und man muss da konzentriert arbeiten, aber so Sondersituationen, die quasi aus dem Nichts kommen, gab es davon viele in den letzten Jahren, wo du dann nochmal ganz besonders aufmerksam sein musstest und wo es dann nochmal ganz besonders anstrengend wurde?
Also wenn ich so auf die letzten 10 Jahre gucke, dann würde ich eher sagen, dass diese letzten 10 Jahre eine Aneinanderreihung von Sondersituationen gewesen ist. Eigentlich war ständig irgendwas los. Also allein Wahlkampfzeiten. Ich habe wie viele Wahlkämpfe habe ich geführt? Ja, 3 Wahlkämpfe, die natürlich auch vorbereitet werden müssen, die ja nicht nur über wenige Tage oder Wochen laufen, sondern da auch eine längere Zeit in Anspruch nehmen. Dann erinnere ich damals in Hamburg noch die Zeiten, als es mit dem Bau der Elbphilharmonie nicht weiterging und wir wirklich in endlosen Sitzungen über das neue Konstrukt beraten und verhandelt haben, was ja am Ende auch dazu geführt hat, dass die Elbphilharmonie, so heißt sie, zu Ende gebaut werden konnte. Wir haben über Themen wie die Hasa Nordbank gesprochen. Wir haben jetzt aktuell die Corona-Sondersituation, wo Politik in einem völlig anderen Setting stattfindet. Die Legislaturperiode begann mit endlosen Sondierungen zu Jamaika, die dann am Ende nicht zum Erfolg führten. Auch das war eine Sondersituation. Dann sind die ersten Monate, wenn nicht Jahre, davon geprägt gewesen, dass wir eigentlich fast täglich darauf warteten, dass die Große Koalition auseinanderflog. Da war man sich ja wirklich auch über lange Zeit nicht einig. Und das sah ja auch nicht immer so aus, als wenn sie die Legislaturperiode zusammen überleben würden. Also es waren wirklich ständig irgendwelche Sondersituationen, wo man auch wirklich hingucken musste und richtig Gas geben musste.
Ja, das klingt so ein bisschen so, als würde man 10 Jahre lang unter ganz besonderem Adrenalineinfluss quasi arbeiten und permanent unter Strom.
So empfinde ich das auch tatsächlich.
Und ist es dann das Level an Power, was man geben muss, ist das so hoch, dass dann selbst auch so eine Situation, wie wir hatten Anfang 2020, gab es ja die Situation in Thüringen, wo du wahrscheinlich schon auch endlos häufig zu befragt wurdest. Ja. Die FDP wurde stellte das erste Mal, ich glaube seit vielen Jahrzehnten, einen Ministerpräsidenten für ein paar Tage, der, ich formuliere es mal ein bisschen einfach, sozusagen mit den Stimmen, die AfD hat ihn mitgewählt und ohne die AfD hätte er es nicht werden können. Das hat ja quasi so einen Aufschrei quer durch Deutschland gegeben, auch wenn ich es richtig erinnere, quer durch die FDP auch ein Stück weit. Wie hast du die Situation damals wahrgenommen?
Ich habe das für einen riesengroßen Fehler gehalten, dass Thomas Kemmerich die Wahl zum Ministerpräsidenten angenommen hat. Ich habe durchaus verstehen können, dass er sich zur Wahl gestellt hat. Es standen ja nur Kandidaten der extremen Parteien zur Wahl, nämlich jemand von der AfD und der Linkspartei. Dazu sagen, ich biete eine Alternative aus der Mitte, aus dem bürgerlichen Lager. Das ist durchaus eine nachvollziehbare Sache gewesen. Dann aber, als das Wahlergebnis feststand, war ja offenkundig, dass die AfD geschlossen ihren Kandidaten links liegen lassen hat. Der hat 0 Stimmen bekommen, während die gesamte Fraktion, also Thomas Kemmerich, mitgewählt hat und dadurch ja erst, wie du sagst, auch die im Wahl zustande gekommen ist. Und diese Wahl hätte er nicht annehmen dürfen. Weil auch, also A, ist es vollkommen inakzeptabel, sich mit Unterstützung einer rechtsgerichteten Partei, die nichts anderes als Hass und Hetze und Spaltung im Kopf hat, einzulassen. Zum anderen war auch klar, dass in einer solchen Konstellation ja niemals eine vernünftige Regierungsarbeit würde möglich sein. Also wir haben da in dem Parlament einfach eine Konstruktion, und da leiden sie ja heute noch drunter, dass eine Mehrheit eben jenseits einer Zusammenarbeit mit entweder der Linken oder der AfD schlicht und einfach nicht möglich ist. Also die Parteien aus dem demokratischen Mittelspektrum bringen keine Mehrheit mit sich. Ja. Das ist ja auch eine Besonderheit, die wir bisher noch nie hatten. Und in einer solchen Situation musste Thomas Kemmerich klar gewesen sein, dass er als Ministerpräsident überhaupt nicht agieren hätte können.
Ja, und jetzt ohne das du quasi in seinen Kopf schauen konntest, vielleicht war es ja auch einmal eine Spontanhandlung, dass er die Wahl dann angenommen hat, aber die Reaktionen dann aus der Partei waren ja schon auch ein Stück weit unterschiedlich. Also es gab ja auch FDP-Vertreter, die gesagt haben, ja, ist jetzt gewählt worden, ist ja demokratisch gewählt worden, herzlichen Glückwunsch. Und es gab Leute, die sich direkt so klar positioniert haben, wie du es gerade getan hast. Was hat das mit eurer Partei damals gemacht? Ich meine auch, dass ja auch Christian Lindner als Parteivorsitzender nicht ganz klar war in seiner ersten Reaktion. Wolfgang Kubicki war da, konnte man glaube ich auch so auf der einen oder anderen Seite einordnen, wenn ich es recht erinnere. Was hat das mit eurer Partei gemacht? Diese Situation.
Also, um nochmal klarzustellen, Christian Lindner hat in seinem ersten öffentlichen Statement wenige Stunden nach der Wahl sehr eindeutig seine Zukunft als Parteivorsitzender daran gekoppelt, dass Kemmerich nicht Ministerpräsident bleibt. Also klar, man hätte das vielleicht noch deutlicher machen können, aber das hat er schon so deutlich gesagt. Und er ist ja dann auch am nächsten Morgen direkt nach Thüringen gereist, um Thomas Kemmerich, und das ist dann ja auch gelungen, vom Rücktritt zu überzeugen. Übrigens anders als Annegret Kramp-Karrenbauer, die als CDU-Vorsitzende zeitgleich in Thüringen war und es eben nicht geschafft hat, die eigenen Leute zu einer Distanzierung dieser Geschichte zu bewegen. Also Kramp-Karrenbauer hat in der Folge dessen ihren Rücktritt angekündigt. So, also um das vielleicht auch nochmal klar zu haben. Na klar gibt es da Diskussionen in einer solchen Lage, und die sind auch heftig geführt worden, und man kann da schon teilweise erkennen, dass in manchen ostdeutschen Landesverbänden es doch auch Stimmen gibt, die die AfD und eine mögliche Unterstützung durchaus anders sehen. Aber für mich ist das ganz klar, es darf und kann keine Unterstützung durch die AfD geben. Da ist damals viel Vertrauen verspielt worden und es war unsere Aufgabe und das ist nach wie vor, das wieder aufzubauen. Also die AfD ist einfach eine fundamental andere Partei, die, wie eben schon gesagt, auf Ressentiments setzt, auf Ausgrenzung, die mit Hass und Hetze operiert, die, das haben wir ja in den letzten Wochen auch wieder gesehen, eigentlich nichts anderes vorhat, als die Institutionen, die demokratischen Institutionen in den Dreck zu ziehen. Die nehmen ihren Job da nicht ernst. Die wollen nur Krawall. Die sind nicht drauf aus, dass da gute Politik gemacht wird, dass da Alternativen eingebracht werden. Darum geht es denen nicht. Und das lehne ich einfach kategorisch ab. Und da darf es keine Zusammenarbeit geben.
Ja. Wir hatten das ja schon mal in Deutschland. Wir hatten ja viele oder längere Phasen in Deutschland, wo Demokratie nicht gelebt wurde. Leider Gottes, deshalb ist das Ganze ja auch ja, so viel wert, würde ich mal mit meinen eigenen Worten so sagen. Jetzt ist die Frage natürlich, wie viel Verantwortung kann die Politik, also ich sage auch mal parteiübergreifend die Politik, da übernehmen und was sind die Stellhebel sozusagen, an denen Politiker auch drehen können. Einer ist ja Kommunikation und gerade jetzt auch in Zeiten von Corona wird ja der Politik durchaus häufiger mal vorgeworfen, sie würden zu wenig erklären oder zu wenig kommunizieren. Siehst du das auch so, quasi aus dem, wenn du herausguckst, aus dem Bundestag herausguckst, müsste mehr kommuniziert werden, müsste anders vielleicht kommuniziert werden?
Ich glaube, so pauschal kann man das nicht sagen, weil es gibt ja nicht die Politik, sondern es gibt unterschiedliche Personen, die da tätig sind, die natürlich auch ganz unterschiedlich kommunizieren. Aber ganz entscheidend, gerade in Krisenzeiten, ist natürlich die Exekutive, sprich auch die Bundeskanzlerin. Und bei allen Verdiensten und all dem, was Frau Merkel auch geleistet hat in den zurückliegenden Jahren, ist doch eine ihrer Schwäche tatsächlich das Thema Kommunikation. Es ist ihr damals in der Flüchtlingskrise 2015 schon, muss man sagen, gründlich misslungen, zu erklären, wie ihre Haltung ist. Und auch sie hat es auch nicht geschafft, zu erklären, wo sie ihre Haltung verändert hat. Und sie schafft es auch jetzt wieder nicht wirklich deutlich zu machen, worum es ihr bei der Bewältigung der Corona-Krise geht und wie es da wirklich weitergehen kann. Also es ist extrem schwierig, wenn vor einem Gipfel der Bundeskanzlerin mit dem Ministerpräsidenten Papiere kursieren, wo dann so irrwitzige Vorschläge drin sind, dass sich unsere Kinder nur noch mit jeweils einem Freund oder einer Freundin treffen dürfen. Also eine Katastrophe, die überhaupt nichts bringt und die einfach schlimm ist für die Kids und deren Entwicklung. Es ist auch nicht schlau, wenn auf Exekutivebene ohne Beteiligung des Parlaments beispielsweise ein Beherbergungsverbot erlassen wird, was dann von den Gerichten umgehend wieder gekippt wird. Ich bin auch nicht einverstanden, dass jetzt schon wieder in Bezug auf den Einzelhandel und die Regelungen, die da sind, eine 800-Quadratmeter-Grenze gezogen wird. Also unter 800 Quadratmetern dürfen sich mehr Kunden pro Quadratmeter aufhalten als oberhalb von 800 Quadratmetern. Das ist auch schon mal von den Gerichten gekippt worden. Also die Leute werden das nicht akzeptieren. Die wissen ganz genau intuitiv, dass das Virus nicht gefährlicher ist, wenn es sich auf Flächen über 800 Quadratmeter bewegt. Und wenn man aber solche Dinge tut und es nicht vernünftig erklärt, dann birgt das einfach die Gefahr, dass die Menschen, die Einschränkungen durch Corona, und die sind ja groß, dass die einfach nicht mehr akzeptiert werden. Dann werden Regeln auch nicht mehr eingehalten und dann kriegt man aber auch die Regeln, die sinnvoll sind, nicht mehr durchgedrückt. Und das halte ich für ein großes Problem. Und man sieht es ja jetzt auch an den Demonstrationen, die überall stattfinden, an dem Aufleben der beispielsweise Querdenken-Bewegung, dass da einiges im Gange ist und dass auch unser Land da echt gespalten ist. Also wenn man mal solche Diskussionen im Freundeskreis führt, das sind ja schon heftige Debatten, die da stattfinden. Und da wäre es wirklich gut, wenn wir eine Kanzlerin hätten, die es besser schafft, ihre Beweggründe auch wirklich zu kommunizieren und zu begründen und die Leute auch mitzunehmen.
Ja, ich würde das mal vielleicht von dem Thema Corona, wenn man das noch ein Stück wegnimmt und auch mal die Jahre zurückguckt. Wir hatten ja diverse Krisen. Es gab die Finanzkrise, dann gab es die Flüchtlingskrise, jetzt gibt es die Corona-Krise. Morgen gibt es ganz sicher auch irgendeine andere Krise. Aber morgen ist ja Frau Merkel nicht mehr dabei, sozusagen. Die hat ja angekündigt, dass sie nicht mehr als Bundeskanzlerin antritt. Glaubst du? Also, oder glaubst du, ihr kommt vielleicht auch nochmal?
Nee, das glaube ich nicht.
Das
ich denke, das wird sie tun.
Dann, das ist aber eine sehr schöne Überleitung. Du hast ja auch gesagt, du willst nicht mehr antreten. Weil, also eine Bundeskanzlerin Katja Suding wird es nicht geben. So, zumindest jetzt nicht in der nächsten Legislaturperiode dann.
Ich habe sie überhaupt.
Warum nicht? Du sprichst sehr engagiert über die Themen, du wirkst auch, als würdest du noch voller Energie stecken. Warum sagst du, komm, ist genug?
Ja, ich stecke auch noch voller Energie. Ich habe auch noch viel vor in dem letzten Jahr, was mir noch als Abgeordnete des Deutschen Bundestags oder ein knappes Jahr bleibt. Ich habe aber für mich beschlossen, dass ich ab dem nächsten Jahr wieder ein Leben außerhalb der Politik haben möchte. Ich möchte einfach noch etwas anderes machen in meinem Leben. Ich habe die Auffassung, dass Mandate auf Zeit vergeben werden sollten. Und ich habe eben vor jeder Listenaufstellung, vor jeder Wahl mir immer sehr genau überlegt, ob ich noch mal weitermachen möchte. Und das habe ich auch jetzt vor der anstehenden Listenaufstellung getan und für mich einfach die Entscheidung getroffen, dass es für mich gut ist und dass ich einfach, und das ist auch keine Entscheidung gegen die Politik. Ich glaube, man merkt, dass ich das auch mit großem Engagement tue, aber jetzt ist einfach was anderes dran in meinem Leben.
Ja, ja. Man muss auch sagen, vielleicht ist das auch, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber wenn man einmal für eine Legislaturperiode im Bundestag war, hat man ja noch nicht diese ganz, Pensionsansprüche. Ich glaube, die gibt es dann erst so, wenn man zwei Legislaturperioden drin war.
Es gibt Pensionsansprüche, aber die sind, wenn man 4 Jahre dabei ist, natürlich geringer, als wenn man länger dabei ist. Und die werden natürlich auch, manche haben ja vermutet, dass ich dann mit Mitte 40 in einen gut bezahlten Ruhestand gehe. Das ist natürlich Quatsch. A, gibt es das Geld natürlich erst, wenn ich selber im Rentenalter bin. Und B, sind die Ansprüche noch derzeit jetzt nach 4 Jahren so niedrig, dass ich davon auch nicht leben könnte.
Ja, darauf wollte ich hinaus. Also das ist dann eher ein Indikator dafür, dass man es halt nicht nur macht wegen Macht und Geld, wie so die Klischees sind, sondern tatsächlich ja inhaltlich getrieben.
Auch da nochmal, muss ich auch nochmal ganz deutlich sagen, und auch hier ganz explizit auch für die Kollegen der anderen Parteien und Fraktionen, ich erlebe die allermeisten bei allen inhaltlichen Differenzen als extrem engagiert und extrem für die Sache kämpfend. Und das Bild, was da gezeichnet wird, das mag den einen oder anderen Abgeordneten geben, der solche Motive verfolgt, aber die allermeisten, die brennen für die Sache.
Ja, ja.
Die würden sonst auch gar nicht in der Lage sein, die Belastung durchzustehen, die das eben mit sich bringt, trotz aller Bezahlung. Also man könnte mit dem Engagement, was viele Politiker leisten in der freien Wirtschaft, ein Vielfaches verdienen. Das muss man sich halt auch immer wieder vor Augen führen.
Und darauf wollte ich hinaus mit der Frage, was letztendlich ja dann auch ein wichtiger Punkt ist, wenn man rausgeht aus der Politik. Du hast ja dann die letzten 10 Jahre als Vollzeitpolitikerin auch deine Karriere nicht vorantreiben können, also deine Karriere außerhalb der Politik nicht vorantreiben können. Ohne, vielleicht magst du, wenn du sagen magst, was du dann sozusagen nächstes Jahr um diese Zeit machst, würde ich mich natürlich freuen, aber wenn nicht, vielleicht hast du schon eine Idee, wie du den Übergang dann gestaltest, also irgendwann fährt man dann ja nicht mehr nach Berlin und hat eine Bundestagssitzung, sondern man macht etwas anderes.
Genau.
Wie läuft das dann ab?
Ich habe keine Ahnung, was ich nächstes Jahr machen werde. Ich finde diesen Zustand auch sehr angenehm. Ich würde das auch gar nicht jetzt so schon klar fixiert haben wollen. Ich sage immer, die Aufgabe, die ich dann mache, die wird mich finden. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und ich mache mir da jetzt auch noch keine Gedanken drum. Ich bin jetzt noch komplett im Mandat und fülle das auch mit aller Kraft aus. Und dann werde ich mal weitersehen. Also es wird irgendwas wird es sein und ich bin auch in der Position, dass ich noch Geld verdienen muss, um meinen Lebensunterhalt und für meine Kinder zu verdienen. Und da habe ich auch Lust zu und das werde ich auch machen, aber was es ist, weiß ich halt überhaupt noch nicht.
Ja, okay. Das finde ich sehr spannend, weil das ist ja auch so ein bisschen so das Thema, man geht einfach mal auch ein Risiko ein. Also man hat Vertrauen in die Zukunft und glaub daran, da wird schon was Gutes kommen.
Ja, da bin ich mir ganz sicher.
Ja. Zwei wichtige Punkte hätte ich ganz gerne noch vielleicht, die wir kurz besprechen können, obwohl wir beide, also mit beiden könnte man wahrscheinlich einen kompletten Podcast befüllen, aber eine Sache, die ich durchaus wichtig finde, ist der Umgang der Politiker miteinander. Jetzt du bist noch nicht raus, aber sozusagen auf den letzten Metern. Aber kannst du schon sagen, wie du das in den letzten Jahren empfunden hast? Also auch da ist es ja häufig so, dass man von außen sagen würde, Respekt voreinander ist vielleicht nicht das allererste, an das Politiker denken, wenn sie agieren. Nimmt man das vielleicht aber auch falsch wahr von außen?
Also da gibt es auch wieder nicht nur schwarz und weiß, sondern auch viel grau. Also insgesamt habe ich schon festgestellt und vielleicht auch damals mit ein bisschen Verwunderung, dass es durchaus viel Sympathien gibt, auch für die Abgeordneten anderer Fraktionen. Da gibt es natürlich auch Menschen, mit denen man gut klarkommt und mit denen man gut arbeiten kann und wo es auch bis hin zu freundschaftlichen Verhältnissen durchaus gibt, wo man auch vertrauensvoll zusammenarbeiten kann. Das gibt es natürlich auch in den eigenen Reihen. In den eigenen Reihen ist natürlich, gerade wenn es um die Aufstellung von Listen geht oder von um Kandidaturen für Funktionen, gibt es natürlich auch innerparteiliche Konkurrenz und durchaus einen Wettbewerb. Und der kann auch sehr schmutzig ausgetragen werden. Ich glaube, das haben wir alle auch schon gesehen und auch wahrgenommen. Aber es muss eben nicht so sein. Und deswegen, da gibt es alles in allen Schattierungen. Also ich habe die schlimmsten Kämpfe innerhalb der eigenen Partei erlebt, die mich auch an den Rand des Wahnsinns gebracht haben. Ich habe aber auch ganz, ganz tolle Begegnungen innerhalb und außerhalb der eigenen Partei erlebt. Und da sind auch viele Menschen, mit denen ich sicherlich auch nach meiner aktiven Zeit Kontakt halten möchte.
Ja, und wenn du dann, wenn du sowas erlebt hast, ich sag mal so als Beispiel, was auch durch die Medien gegangen ist, die FDP hat jetzt im September, glaube ich, war es, diese Generalsekretärin, Frau Teuteberg, ist nicht mehr Generalsekretärin und da gab es auch irgendwie Diskussionen drumherum, irgendwie kurz davor, kurz danach und in der Abschiedsrede, die der Christian Lindner dann gehalten hat, gab es Bemerkungen, die man auch unterschiedlich interpretieren konnte, was auch sehr stark durch die Medien gegangen ist. Wenn sowas mal ohne jetzt was der Christian Lindner da gesagt hat, auch bewerten zu wollen, wobei ich schon glaube, dass man das vielleicht irgendwie auch hätte anders machen können, aber in so Situationen, wenn du merkst, der eine geht mit dem anderen nicht so ganz nett um, hast du dann auch mal gesagt, Mensch, lass doch mal auf ein anderes persönliches Miteinander zurückkehren? Oder waren das so Situationen, wo du gesagt hast, das gehört so ein bisschen auch zur Politik dazu, dass man vielleicht auch mit härteren Bandagen kämpft?
Also was die Ablösung von Linda Teuteberg als Generalsekretärin anbetrifft, da war es einfach so, dass das war einfach kein perfektes Team. Und wenn man das erkennt, dann muss man das eben ändern und da neue Wege gehen. Das ist völlig legitim, das passiert im Wirtschaftsleben so, das passiert im Privatleben so, also das ist vollkommen in Ordnung. Da kommt es natürlich dann immer darauf an, wie macht man es, und da wäre es natürlich besser gewesen, man hätte nicht über Wochen da so viel Unklarheit gelassen. Das hätte, glaube ich, für alle Beteiligten dann besser ausgesehen, und das kann man auch zukünftig sicherlich anders machen. Klar, man wünscht sich immer, dass man vernünftig und fair miteinander umgeht, und das kann auch funktionieren, wenn sich alle daran halten, aber da das nicht immer der Fall ist, gibt es natürlich Situationen, wo man einfach auch mal sehr, sehr klar und hart durchgreifen muss. Das habe ich selber auch in der Zeit getan, als ich anfing hier in Hamburg als Fraktionsvorsitzende und später als Landesvorsitzende tätig zu werden. Da gab es hier auch Situationen, wo einfach man auch sehr hart und sehr klar agieren musste, einfach um diesen Landesverband, und das ist inzwischen der Fall, wieder in ruhigeres Fahrwasser zu bringen. Also ich habe den Landesverband übernommen, da war hier echt Alarm, und da sind viele Konflikte befriedet worden, und da musste ich aber auch wirklich mit harten Bandagen kämpfen. Ja. Also härter, als ich mir das wünschen würde, und das würde ich auch in meinem Leben nie wieder so machen wollen müssen.
Ja. Was bedeutet dann mit härteren Bandagen kämpfen? Also heißt das dann auch, Man bestimmt dann, weiß ich nicht, wer welchen Listenplatz kriegt? Oder,
ja, das geht ja nicht. Sie können ja nicht bestimmen, wer welchen Platz kriegt. Ja. Das wird ja gewählt von entweder einer Delegiertenversammlung oder einer Vollversammlung der Parteien. Also da gibt es ja ganz klare Regeln, was die innerparteiliche Demokratie angeht. Und das ist ja auch richtig so. Aber dennoch kann man auch natürlich auch Listen so aufstellen, dass man sich vorher natürlich unterhält und guckt, welche Interessen wer vertritt, und einfach zu gucken, wie kann ich das denn hinkriegen, im Konsens mit meinen Leuten, die am Ende wählen, eine gute Liste aufzustellen. Also man kann sich da schon absprechen, und das macht auch Sinn, weil am Ende wird ja aus einer solchen Liste eine Fraktion, also ein Team, was gut zusammenarbeiten muss, wo man die unterschiedlichen Kompetenzen auch gebündelt benötigt. Also da macht schon Sinn, sich vorher ein paar Gedanken zu machen. Ja. Das ist auch Teil der Führungsverantwortung, die man hat.
Ja, das heißt, dieses dann klare Handlungen zu vollziehen, ist dann auch sehr stark auch darauf fokussiert, welche Mehrheiten man sozusagen auch innerparteilich zum Beispiel dann organisiert. Also ich sage mal ein Beispiel, mehrere Kandidaten bewerben sich auf so einen Listenplatz und man sagt dann als Landesvorsitzende Kandidat A und B wählt, dass A passt besser aus welchen Gründen auch immer, dann organisiert man für diesen Kandidaten halt oder versucht man für diesen Kandidaten eine Mehrheit zu organisieren. Das wäre sowas, was du gerade meintest mit ich glaube, du hast hart durchgreifen formuliert,
oder? Das ist nicht das, was ich mit hart durchgreifen meine, weil dass man Mehrheiten organisiert, das ist ja völlig normal und legitim. Ja. Also wenn ich kandidiere, dann sich Unterstützung zu suchen, das ist ja, was sollen Sie sonst machen, wenn Sie kandidieren? Natürlich suchen Sie sich Unterstützung.
Ja. Aber was ist dann hart durchgreifen? Also was wäre hart durchgreifen in so einer Situation?
Och, es gab damals durchaus auch Situationen, wo ich mal, und das ist eher ungewöhnlich, bei einer Listenaufstellung für die Wahl 2015, die haben wir in 2014 aufgestellt, auch mal klar gemacht habe, dass ich gerne wieder Spitzenkandidatin werde. Aber ich das nur mache, wenn bestimmte andere Personen sich nicht auf dieser Liste befinden, weil ich ganz klar wusste, dass die Zusammenarbeit nicht funktionieren würde. Das hatte ich aus vielen Jahren mühevoller, schlechter Erfahrung einfach gelernt. Und mir einfach klar wurde, dass ich diesen Job nur mache, wenn das auch Aussicht auf Erfolg hat und da ein gutes Team zusammenkommt, was auch vernünftig miteinander arbeiten kann, respektvoll miteinander arbeiten kann. Und daran habe ich diese Kandidatur geknüpft. Das ist nicht bei allen gut angekommen, aber am Ende war es genau richtig, weil nur das hat uns überhaupt in die Lage gebracht, dass wir in diesem sehr, sehr schwierigen Wahlkampf 2015 überhaupt erfolgreich sein konnten und dann im Folgenden in der Fraktion auch vernünftig miteinander arbeiten konnten.
Ja, ja. Okay, aber das ist ein sehr gutes Beispiel. Das ist als Politiker hart durchgreifen, ist halt für viele Leute einfach nicht ganz so einfach nachzuvollziehen, weil einfach Entscheidungen zu treffen ist ja man ist ja kein Unternehmenslenker in dem Sinne, wo Entscheidungen getroffen werden, sondern in Politik werden die Entscheidungen ja anders herbeigeführt.
Ja, der große Unterschied ist, und das ist auch das, warum so mancher Unternehmenslenker, der glaubt, man kann mal eben so locker einen Quereinstieg in die Politik machen, scheitert. In der Politik haben sie keine Durchgriffsmöglichkeiten im Sinne von Weisungsbefugnissen, die sie ausüben können. Ich kann als Landesvorsitzende niemandem in meiner Partei, ganz egal, ob der eine Funktion hat oder nicht, sagen, wie er oder sie sich verhalten soll. Ich kann das nur über Überzeugung, über den Dialog, das Gespräch, vielleicht auch eine Autorität, die da ist, machen. Ansonsten habe ich da keine Chance. Also ich muss da ganz, ganz anders führen, als das in einem Unternehmen möglich ist und auch an der Tagesordnung ist.
Ja. Ich finde gut, das auch nochmal zu erwähnen, weil Politik am Ende ja unterschiedlich im Vergleich zur Wirtschaft funktioniert und wir auch zu Beginn darüber gesprochen haben, wie das ist, wenn man wechselt, sozusagen die Seiten wechselt. Das ist wahrscheinlich dann auch einer der Punkte, die man lernen oder an die man sich erstmal gewöhnen muss, dass halt Entscheidungen nicht per Order dem Mufti sozusagen gemacht werden können, sondern dass es immer demokratisch legitimiert sein muss. Ähnliches hatte tatsächlich auch der Jürgen Trittin mal hier im Podcast gesagt. Finde ich auch gut, dass es parteiübergreifend
da ist.
Auch,
ja, natürlich.
Da gibt es parteiübergreifend ein Verständnis von. Schön. Letzte Frage. Medien. Die Zusammenarbeit mit den Medien. Wie viel Freude macht das? Wie oft nervt das eigentlich? Und ich habe vorhin schon mitgenommen, wir leben in einer Mediendemokratie, deshalb ist es absolut notwendig. Aber gibt es diesen, ich sag mal, Kampf um Sichtbarkeit auch innerhalb von Partei und Fraktion? Und wenn ja, wie hast du das in den letzten Jahren gehandhabt?
Klar, diesen Kampf gibt es. Also wie gesagt, das ist für uns, um überhaupt stattzufinden, um mit den Bürgern in Dialog zu treten, um überhaupt ja, wahrnehmbar zu sein, geht das eben nur über Medien. Jetzt in den letzten Jahren kommt natürlich auch verstärkt das Thema Social Media dazu, aber dennoch sind die klassischen Medien nicht unbedeutend geworden. Und klar, das ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit, wie wir es schaffen, in den Medien präsent zu sein. Und das macht mal mehr, mal weniger Spaß. Und es gibt natürlich Journalisten, mit denen man da besser klarkommt und auch gute Erfahrungen gemacht hat. Es gibt Journalisten, mit denen man hat man schlechtere Erfahrungen gemacht, weil da vielleicht auch Absprachen nicht eingehalten wurden, was beispielsweise Veröffentlichungsdaten oder was auch immer angeht. Also da gibt es alles. Da gibt es ein ganz, ganz breites Feld. Aber nichtsdestotrotz ist es für mich ganz klar, dass wir eine Pressearbeit, Pressefreiheit haben, Journalisten natürlich tun und lassen können, was sie wollen, unabhängig davon, dass ich mich manchmal über ja, auch aus meiner Sicht falsche oder gefärbte Berichterstattung auch ärgere.
Ja. Das Thema, diese klare Position in Bezug auf die Pressefreiheit finde ich super. Ich finde, das ist ein super Schlusswort fast schon für den Podcast. Nichtsdestotrotz möchte ich dir die Möglichkeit geben, vielleicht gibt es ja irgendwas, was ich vergessen habe zu fragen, ob es noch irgendwas gibt, was du unseren Hörern mitgeben wollen würdest.
Ach, also Richard, das war ein ziemlich breit angelegtes Gespräch. Also wie du richtig gesagt hast, da gab es ja einige Fragestellungen, da könnte man, glaube ich, an sich schon einen abendfüllenden Podcast draus machen. Das ist jetzt nicht das, was wir vorhaben, aber vielleicht ergibt sich das ja irgendwann mal. Und ansonsten, mir hat es Spaß gemacht, wir haben eine breite Palette an Themen gehabt und ich hoffe, unsere Zuhörer genießen das auch.
Das hoffe ich auch. Ich bedanke mich bei dir fürs Gespräch und ich nehme deine letzten Worte mal als Angebot, dass wir vielleicht vor der Bundestagswahl 2021 nochmal wieder uns zum Gespräch treffen und dann einfach die Bundestagswahl zusammen thematisieren und
ja,
da mal zusammen
drauf schauen. Michael. Ja? Das wird ja auf jeden Fall spannend.
Auf jeden Fall. Katja, ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal dann.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao. Ja, das war Katja Suding. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Und wenn ihr mögt, folgt uns doch auf den unterschiedlichen Plattformen, LinkedIn, Facebook oder auch bei Instagram. Und noch mehr freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert und auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Ich kann euch versprechen, es lohnt sich auf jeden Fall. Viele spannende Gäste sind in der Pipeline sozusagen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.